Sanctum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen. Mit Bruder Leonhard Lehmann.
Geehrte Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts Sanctum. Auf diesem Kanal haben Sie nun schon mehrmals von Heiligen oder Seligen gehört, die einen Orden oder eine Kongregation gegründet und auf diese Weise sehr nachhaltig gewirkt haben. Ja, unter Umständen bis heute noch wirken, indem zum Beispiel Schwestern dieser Kongregation in Schulen, Kinderheimen oder Krankenhäusern arbeiten. Die Heilige, die ich heute vorstellen möchte, gehört nicht in diese Kategorie. Sie hat kein Kloster gegründet, sondern ist in eines eingetreten, das schon lange bestand. Das Kloster mitten in Kaufbeuren, das seit 100 Jahren nach ihr benannt wird. Ja, wer hat denn dieses Kloster gegründet? Es geht zurück auf eine Gemeinschaft von religiösen Frauen im 13. Jahrhundert. Etwa um 1200 war dort ein Meierhof aus karolingischer Zeit, wo die Hörigen des Grundherrn wohnten. Ein Edelfräulein, genannt Anna vom Hof, stiftete das Grundstück mit Haus, in dem mehrere unverheiratete Frauen wohnten, die ein religiöses und karitatives Leben führten. Nannte man solche Frauen nicht Beginen? Ja, richtig, solche Beginen gab es im Mittelalter sehr viele. Ist ja auch ganz praktisch. Statt dass jede ledige oder verwitwete Frau für sich kocht und wäscht, macht man es besser zusammen. Dann kann man die Arbeit aufteilen. Und es bleibt Zeit, die man anderen widmen kann, zum Beispiel Kindern und Kranken. In Belgien und den Niederlanden gibt es heute noch Beginenhöfe aus dem Mittelalter. Man kann sie besichtigen. Einige funktionieren noch und man kann sogar mitleben. Da herrscht ein religiöser Geist und Arbeitsteilung. Am Morgen und Abend ist eine Andacht oder stille Zeit für die Meditation. Während des Tages bleibt eine Gruppe zu Hause für die Hausarbeit. Andere Frauen geben Unterricht in Schulen, versorgen Kranke zu Hause oder kümmern sich um Kinder. In vielen Städten wurden aus solchen Beginenhöfen Klöster. So auch in Dillingen, wo im 13. Jahrhundert die heute älteste Kongregation der Franziskanerinnen entstand. So auch in Kaufbeuren, wo das früheste Zeugnis, das von Schwestern vom Meierhof spricht, aus dem Jahr 1261 stammt. Damals waren sie noch sehr frei in der Gestaltung ihres Lebens. Das sah die Kirche mit Argwohn. Das Konzil von Vienne, das liegt in Frankreich, beschloss 1312, dass sich diese religiösen Frauen einem Orden anschließen sollen. Die meisten wählten den dritten Orden des heiligen Franziskus, für den Papst Nikolaus IV. 1288 eine neue Regel geschaffen hatte. Andere bevorzugten die Dominikaner, die ebenfalls einen dritten Orden kennen. Gerade in Süddeutschland übten die seligen Dominikaner Heinrich Seuse und Johannes Tauler einen großen Einfluss aus auf Frauen. Man spricht darum von der Mystik der Dominikanerinnen. Können wir das von der heiligen Crescentia heute auch sagen? Sicher doch, aber die kommt erst viel später. Die Franziskanerinnen mitten in Kaufbeuren müssen zuerst noch vieles durchmachen. 1325 brennt mit dem Stadtkern auch ihr Kloster ab. Die Frauen, es waren selten mehr als ein Dutzend, leben fortan in provisorisch hergerichteten Räumen, arm und beengt. Erst nach und nach wurde eine neue Anlage gebaut, sodass seit 1470 ein weiträumiges Kloster mit einer Franziskuskirche in gotischem Stil den Stadtkern ziert, bis heute. Als das Kloster am Aufblühen war, kam das Unglück mehr von innen als von außen. Der Glaube wurde diskutiert und durch Martin Luther ganz anders ausgelegt. Die Gelübde seien wertlos, das Klosterleben unnütz. 1545 verbot der protestantische Stadtrat den Franziskanerinnen, in ihrer Klosterkirche die heilige Messe zu feiern. Das war ja nun wirklich ihr Heiligstes. Er verbot auch, neue Mitglieder aufzunehmen. Den Schwestern wurde nahegelegt, aus dem Kloster auszutreten und zu heiraten. Keine jedoch verließ die Gemeinschaft. 1548 wurden mit dem Augsburger Interim die katholischen Rechte wiederhergestellt. Es wurden wieder heilige Messen gefeiert und Novizinnen eingekleidet. Doch der Dreißigjährige Krieg brachte viel Unheil über das Land. Das Kloster mit seiner Mauer wurde zum Zufluchtsort. Als neutraler Ort diente das Kloster sogar für überkonfessionelle Verhandlungen. Von daher ließen auch die schwedischen Soldaten die Schwestern nicht nur unbehelligt, sondern respektierten sie. Dann hatte Crescentia ja ein leichtes Leben im Kloster. Nein, dem ist nicht so. Die ersten Jahre waren sehr hart für sie, denn sie konnte keine Mitgift ins Kloster mitbringen, wie es damals noch verlangt wurde. Sie stammte aus einer armen Weberfamilie. Der evangelische Bürgermeister, alle Achtung, verhalf Anna Höss zur Mitgift, sodass sie mit 21 Jahren eintrat. Als Unterbemittelte ertrug sie zunächst manche Demütigung, arbeitete in Küche und Garten und war eifrig im Gebet. Sie erzählte auch manchmal von Visionen, die sie hatte und die ihr ganz natürlich vorkamen. Doch bei Mitschwestern weckten die Visionen den Verdacht, dass Crescentia besessen sei. So musste sie manche Befragung und Untersuchung mitmachen, bis hin zu einem Hexenprozess. Für ihre erste Oberin Theresia Schmid war sie eine Unruhestifterin. Darum verlangte sie von ihr im Gehorsam ganz unsinnige Dinge, wie zum Beispiel mit einem Sieb Wasser schöpfen. Dass ihr das gelungen ist, wird von mehreren Schwestern bezeugt. Also handelt es sich um ein Wunder. Darum kann es nicht nur eine Wanderlegende sein in der Art, dass dasselbe von früheren Heiligen auch berichtet wird. Aber lassen wir das, diese sonderbaren Dinge. Crescentias lautere Christusnachfolge wurde schließlich anerkannt. Und da öffneten sich ihr die Herzen. Sie konnte ihre Mitschwestern und alle, die ihren Rat suchten, beeindrucken, trösten oder zur Kurskorrektur des Lebens bewegen. Sie schrieb auch unzählige Briefe. So stand sie mit dem Kurfürsten Clemens August von Köln und mit den Äbten in Irsee, Otterbeuren und Kempten in Verbindung. Man staunt, wie viele Briefe sie geschrieben hat und mit welchen Herrschaften sie in Kontakt stand. Ihre 24 Antwortbriefe von 1732 bis 1743 an den umtriebigen Erzbischof von Köln und 37 an das Kloster in Irsee aus derselben Zeit sind erhalten und wurden 2013 und 2014 von Karl Pörnbacher veröffentlicht. Doch die an sie gerichteten Briefe hatte sie verbrannt, weil sie das Briefgeheimnis gewahrt wissen wollte. Es ist erstaunlich, auf welch alltägliche Fragen und auf wie viele Gewissensbisse des Kurfürsten, der in Clemenswerth im Emsland sein Jagdschloss und zur Sühne dafür den Kapuzinern ein Klösterchen gebaut hatte, also in wie viel Anliegen und Gewissensbissen die Klosterfrau eine Antwort oder einen Rat gab. Auch wurde sie im Städtchen in Bayerisch-Schwaben besucht, von groß und klein, so dreimal von der Kurfürstin und späteren Kaiserin Amalie von Bayern. War denn Crescentia schon zu Lebzeiten eine Heilige? Für einige schon, für andere nicht. Ihre Verehrung setzte unmittelbar nach ihrem Tod am 5. April 1744 ein und wuchs von Jahr zu Jahr. Pilger kamen nicht nur aus der Umgebung, sondern auch aus Ungarn, Böhmen, Polen und aus der Ukraine. Dass dort Friede werde, dürfen wir Crescentia an ihrem Festtag besonders bitten. Um 1800 kamen über 10.000 Andächtige jährlich. Als die Säkularisation, die ja eben um 1803 verordnet wurde, Wallfahrten verbot und Klöster aufhob, schrieb der Bürgermeister von Kaufbeuren an die Regierung, sie möge die Schwestern im Kloster belassen, damit sie die Wallfahrt weiter betreuen. König Ludwig I. gestattete im Januar 1831 wieder die Neuaufnahme von Frauen und sicherte somit den Weiterbestand des Klosters. Um etwas für den Staat zu tun, mussten die Schwestern Schülerinnen unterrichten. Das tun sie bis heute mit vielen weltlichen Lehrerinnen und Lehrern. Durch ihre Schule, ihre kleine Band Frische Brise, ihren Klosterladen und ihren Sonnengesangsgarten, aber auch einfach durch ihr frohes Dasein sind die 30 Schwestern über Kaufbeuren hinaus bekannt. Mehr noch ihre Schwester Crescentia, die am 25. November 2001 als erste Deutsche im neuen Jahrtausend in Rom heilig gesprochen worden ist. Genau 101 Jahre nach ihrer Seligsprechung durch Papst Leo XIII. Am 7. Oktober 1900. Zum Schluss vielleicht noch etwas, was kaum noch jemand weiß von den Jüngeren. Nämlich die Tatsache, dass nach Auffassung der Kaufbeurer Bevölkerung ihre Crescentia Höss 1945 ihre Heimatstadt gerettet hat. Denn der amerikanische General Patton bekannte dem damaligen Kardinal Faulhaber von München, dass er die strategisch wichtige Stadt Kaufbeuren einfach nicht bombardieren konnte, weil Funksprüche durch geistliche Lieder gestört oder die Bomben abgelenkt wurden. Was der General nicht wusste, tausende Menschen haben in den schweren Stunden zur seligen Crescentia von Kaufbeuren gebetet. Sie hat ihren Geburtsort vor der Zerstörung bewahrt.
Sanctum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen.